voller Vorfreude. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes am ersten Advent. Wir befinden uns in der Predigtreihe Der König kommt. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Wort, das Gott durch den Propheten Sacharja zu seinem Volk spricht. Ich lese aus Sacharja 9 die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Sacharja lebte zu der Zeit, als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder nach Hause, nach Jerusalem zieht. Aus dem Buch Esra können wir entnehmen, dass der Prophet Sacharja und der Prophet Haggai das Volk dazu ermutigt haben, den Tempel wieder aufzubauen und auf die Erfüllung von Gottes Versprechen zu warten. Der Prophet Jeremia hatte lange Zeit zuvor vorausgesagt, dass das Volk 70 Jahre lang im Exil sein würde. Danach würde Gott seine Gegenwart in einem neuen Tempel wiederherstellen, sein Königreich gründen und der Messias würde über alle Nationen regieren. Diese 70 Jahre sind nun schon fast vorbei. Das Leben zurück im eigenen Land war aber hart und es schien, als würde sich keines dieser Versprechen erfüllen. Die Botschaft von Sacharja beginnt mit einem Aufruf an das Volk, sich Gott wieder ganz zuzuwenden. Gott spricht zu seinem Volk: Kehrt euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Diese Generation soll anders sein als die vorherige. Die vorherige Generation hatte nicht auf die Propheten gehört. Sie hatte gegen Gott rebelliert und war schließlich im Exil gelandet. Zusammengefasst stellt Sacharja dem Volk die Frage: Wollt ihr ein Volk werden, das bereit ist, an Gottes Königreich teilzuhaben? Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr zu Gott umkehrt und ihm die Treue haltet. Und wie es scheint, reagiert die jetzige Generation der Heimkehrer positiv auf das, was Sacharja zu sagen hat. Sie kehren um, sie demütigen sich vor Gott und tun Buße. Und dann gibt Gott ihnen allen Grund zur Vorfreude. Ja, er ermuntert sie, er fordert sie auf, sich zu freuen. Siehe, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Diese Worte haben viel Dynamik. Sich freuen, das ist eine innere Reaktion, eine positive Reaktion auf eine gute Nachricht. Jauchzen, das ist Freude, die laut wird, die gehört wird und die mit Klang und Körper zum Ausdruck gebracht wird. Siehe, hinschauen, das bedeutet, man fixiert seinen Blick auf etwas. Man schenkt einer Sache oder einer Person die volle Aufmerksamkeit. Dein König kommt, nicht irgendeiner, sondern deiner. Da gibt es eine Beziehung. Du erwartest eine Person, die zu dir kommt. Und wie ist diese Person? Sie ist gerecht und sie ist siegreich und doch demütig und reitet auf einem Esel. Dieses Wort erfüllt sich ganz exakt, wie es vorausgesagt war, viele, viele Jahre und viele Generationen später. Gott wird Mensch, der König kommt. Jesus zieht in Jerusalem ein, auf dem Füllen einer Eselin. Die Menschen jubeln ihm zu, ja, sie rufen laut: Gelobt sei Gott für den Sohn Davids, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Lob Gott im höchsten Himmel. Und tatsächlich ist die ganze Stadt Jerusalem in Aufruhr. Jeder erfährt davon. Der erste Punkt: voller Vorfreude, denn Gott hält, was er verspricht. Heute ist der erste Tag des neuen Kirchenjahres. Wir starten in diese Zeit, in diese neue Zeit, in der freudigen Erwartung auf das Fest, das wir in 4 Wochen feiern. Weihnachten, die Geburt Jesu als Sohn Gottes, die Menschwerdung Gottes. Der König kommt zu uns in Form eines kleinen Menschenkindes. Wir feiern, dass Gott Versprechen hält. Schon ganz zu Anfang der Geschichte der Menschheit deutet sich sein Plan zur Rettung und Rückholung der Menschen aus der selbstverschuldeten Gottesferne an. Als Gott den Menschen geschaffen und in einen wunderbaren Garten Eden gesetzt hatte, da war die Welt in perfekter Ordnung. Mit der Abkehr des Menschen von Gott, mit dem Sündenfall, änderte sich das schlagartig. Die Menschen wurden aus dem Paradies verbannt und müssen nun unter schwierigen Bedingungen ihr zeitlich begrenztes Leben leben. Und doch stellt Gott schon zu diesem Zeitpunkt eine Rettung in Aussicht. Er spricht zu der Schlange: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier sehen wir schon den Errettungsplan Gottes angedeutet, der sich dann in Jesus als menschlichem Nachkommen Evas erfüllt. Adam und Eva hatten die ihnen anvertraute Autorität über sich selbst und über die ihnen anvertraute Schöpfung an die Schlange abgegeben. Denn sie schenken ihr mehr Gehorsam als Gott. Um diese Situation zu überwinden und zu erlösen, kommt Gott selbst als Mensch in diese Welt. Jesus als Adams und Evas Nachkomme und dennoch Gottes Sohn nimmt durch seinen Opfertod am Kreuz die Sünde der ganzen Welt auf sich. Er tilgt alle Schuld und nimmt Satan alle Macht. Nach seiner Auferstehung von den Toten sagt er zu seinen Jüngern: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott macht sich auf den Weg, er kommt zu uns. Durch Jesus gibt er uns das wieder, was uns verloren gegangen war. Und gleichzeitig sendet er uns aus in seinem Namen, in seiner Autorität, der ganzen Welt diese gute Nachricht zu bringen. Der König kommt, das ist ein immer wiederkehrendes Versprechen Gottes in der Geschichte mit seinem Volk und der gesamten Menschheit. Jesus Christus ist schon vor seiner Menschwerdung das Zentrum der Heilsgeschichte. Gott spricht durch viele Propheten zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Worte, die doch zusammen ein großes Puzzle ergeben, das in der Person Jesus ein großes Ganzes ergibt. Alle diese Dinge waren vorausgesagt worden. Er kommt zuerst in Niedrigkeit. Er wird geboren in Bethlehem. Sein Wesen ist von Sanftmut und Zartheit gekennzeichnet. Er hat dennoch einen enormen Eifer. Er tut Wunder und er heilt Kranke. Er zieht in Jerusalem ein. Er zieht auch die Wut seiner Feinde auf sich. Er wird durch seine Freunde verlassen und für 30 Silberlinge verraten. Durchbohrt am Kreuz, getränkt mit Essig. Der Schmerzruf in der Not: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Siegesruf: Es ist vollbracht. Das Nichtzerbrechen seiner Gebeine, der Speerstich der Legionäre, das Loswerfen um sein Gewand, seine Auferstehung am dritten Tag und seine Auffahrt in den Himmel. Durch dies alles ist er der leidende und der triumphierende Gottesknecht. Er ist der, der als der Stellvertreter der Sünder die Erlösung vollbringt und die wunderbare Weissagung aus Jesaja 53 erfüllt. Gott hält, was er verspricht. Er ist verlässlich und er ist gut. Das zu erkennen und zu erleben, ist großer Grund zur Freude und es führt in die Anbetung. Ganz eindrücklich wird das in dem Bericht von dem Evangelisten Lukas über einen Mann namens Simeon. Simeon wurde durch die Hoffnung auf den Messias buchstäblich am Leben gehalten. Lukas berichtet: Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, dann nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet, und der Ruhm deines Volkes Israel. Der zweite Punkt, voller Vorfreude, denn das Reich Gottes entfaltet sich mitten unter uns. In dem Kommen des Messias, in der Person von Jesus, sehen wir, wie das Königreich Gottes in dieser Welt Gestalt nimmt. Unmittelbar vor seinem Dienstantritt ruft es sein Cousin Johannes der ganzen Welt zu: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Kurz nach dieser Ankündigung wird Jesus durch Johannes im Jordan getauft. Gott bekennt sich mit hörbarer Stimme öffentlich zu Jesus als seinem Sohn, und der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf ihn. Nach der darauffolgenden Prüfungszeit in der Wüste beginnt Jesus seinen Dienst. Zunächst zieht es ihn in seine Heimat, nach Galiläa. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und er stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. In der Verkündigung Jesu, da steht das Reich Gottes ganz im Mittelpunkt. Die Gleichnisse, die wir von ihm kennen, handeln immer wieder vom Reich Gottes. Das Reich Gottes, das man auch den Raum der Königsherrschaft Gottes nennen kann, ist da, wo Gott herrscht und alles göttlich zugeht. Gottes Herrschaft ist aber nur da, wo Gott gegenwärtig ist, wo sein Geist unmittelbar am Wirken ist, wo sein Geist am Schaffen und Gestalten ist, wo sein Geist das, was verschieden ausgerichtet ist, dennoch zusammenfasst und ihm seine göttliche Art aufprägt. Jakob Kröker, ein russlanddeutscher mennonitischer Prediger, hat es einmal so formuliert: Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern da, wo Gott Menschen in sein Werk zieht. An Jesu Beispiel können wir wunderbar lernen, wie das aussieht. Jesus sagt uns: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. An Jesu Leben, Sterben und Auferstehung offenbart sich nun die Königsherrschaft Gottes in dieser Welt. Gott durchbricht mit seiner Schöpferkraft die erstarrten Zustände in der Welt. Dinge, die ohne ihn nicht waren und ohne ihn nicht wären, die ruft er ins Dasein. Das geschieht nicht nur in geistiger und unsichtbarer Weise. Die neue Schöpfung, die Gottesherrschaft mit sich bringt, wird auch ganz im leiblichen, ja im körperlichen Leben sichtbar. Matthäus berichtet uns, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Als Jesus später seine Jünger aussendet, trägt er ihnen auf, genau dies auch zu tun. Er sagt, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass geistliche Aufbrüche, Erweckungen, oft mit sehr ausgeprägten Kraftwirkungen des Heiligen Geistes einhergingen. Menschen wurden, so wie zu Jesu Zeiten, an Körper, Seele und Geist heil. Durch ihr Zeugnis wurden viele andere berührt und kamen auch hinein in den Raum der Königsherrschaft Gottes. Begonnen hat es meist damit, dass Menschen sich Gott neu zuwendeten, innerlich umkehrten, dass eine Richtungsänderung stattfand, was man auch Buße nennt. Menschen haben genau das getan, was Jesus ihnen aufgetragen hat, indem er sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Wie kann das nun aussehen, dieser Einladung Jesu Folge zu leisten? Was macht das mit deinem und meinem Leben? Und wie kann das in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land Gestalt gewinnen? Wenn ich mich an unsere letzte Christustreff-Vereinssitzung erinnere, dann überkommt mich immer wieder die große Hoffnung und die feste Zuversicht, dass Gott genau das in uns wirken will, jetzt in dieser Zeit. In den Gebetsgruppen, die wir damals hatten und in denen wir uns Zeit genommen haben, auf Gott zu hören, da kamen so viele ermutigende und richtungsweisende Worte Gottes zusammen. Gott hat uns als Einzelne und als Gemeinde ermutigt, diese Zeit der Reinigung, der Umkehr und erneuten ganzen Hinwendung zu ihm auszuhalten und durchzuhalten. Gott setzt uns als Licht in diese Stadt. Gott will wieder neu lebendiges Wasser fließen lassen. Er will, dass wir seinem Wort Raum geben und ihm folgen. Ein Wort, das Gott uns an diesem Abend auch in Erinnerung gebracht hat, war das Schma Israel, das Gebet, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ich glaube, dass wir dieses Gebet in dieser Zeit auch so sprechen können. Höre, CT Marburg, höre, Anna, Jonas, Katja oder Lukas, Hartmut, Marianne oder Noemi. Hier kannst du deinen Namen einsetzen. Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist dein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dieses Gebet, das Schma Israel, betet ein gläubiger Jude jeden Morgen als allererstes. Erst danach kommen die 10 Gebote und andere Gebete. Im Aussprechen und im Meditieren über den Inhalt dieses Gebets erkennt der Beter die alleinige Königsherrschaft Gottes an. Ja, er unterstellt sich ihr, freiwillig. Damit wird er Teil des Königreiches Gottes. Er nimmt das sanfte Joch der Königsherrschaft Gottes auf sich. Dieses sanfte Joch der Königsherrschaft Gottes täglich neu aufzunehmen, das ist etwas, was jeder von uns auch tun darf. Wenn du schon neues Leben in Jesus gefunden hast, so bist du bereits Teil seines Königreiches. Gott selbst ist lebendig in dir durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Du bist Teil einer Gemeinschaft erlöster ehemaliger Sünder, unterwegs, ihm immer ähnlicher zu werden. Mehr und mehr heil und heilig zu werden. Und du wirst feststellen, das ist wunderbar. Doch es will nicht nur bei dir bleiben. Wie heißt es, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Die gute Nachricht will raus, sie will weitergesagt, weitergetragen werden. Das Königreich Gottes kommt aus der Höhe zu uns. Es kommt in der Vertikalen. Es bricht durch in unsere Wirklichkeit. Aber wenn es uns durchdrungen hat, so drängt es in die Horizontale. Es will wachsen und es will sich ausbreiten bis an die Enden der Erde. Jesus benutzt ein Bild, das diejenigen, die in Corona-Zeiten zu großartigen Brotbäckern geworden sind, auch kennen. Er sagt, das Reich Gottes ist wie eine kleine Menge Sauerteig, den man unter eine große Menge an Mehl mengt, bis sich alles ganz durchsäuert hat. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das jeder für sich und auch als Gemeinde immer mehr erleben. Erleben, dass da, wo wir uns Gott neu zuwenden, aus alten Jochen aussteigen und dieses sanfte Joch der Königsherrschaft Gottes auf uns nehmen, seine Gegenwart in uns Gestalt nimmt. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Ich erzähle euch kurz, wie ich das erlebe. Seit ein paar Jahren habe ich eine deutlich längere Fahrzeit zu meiner Arbeitsstelle als früher. Und da habe ich ein neues Ritual entdeckt. Natürlich ist der Tag dann immer schon ein paar Stunden alt, aber ich liebe diesen Moment, wenn alle Kinder in der Schule und im Kindergarten angekommen sind und ich allein mit Gott sein kann in meinem Auto. Ich nehme mir dann auf der Fahrt ganz intensiv Zeit dafür, mir Gottes Gegenwart bewusst zu machen. Ich komme zu ihm mit allen Bereichen, in denen ich Verantwortung trage. Verantwortung für meinen Körper, meinen Geist, meine Seele, mein Herz, meinen Verstand und meinen Willen. Verantwortung für meinen Ehepartner, meine Kinder, meine Familie, meinen Haushalt, meine Arbeitsstelle, meine Gemeinde. Und ich bringe mich mit allem, was mir anvertraut ist, unter seine Königsherrschaft. Ich bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, auch in dem mir anvertrauten Bereich. Und du fragst dich jetzt vielleicht, und, hat's was gebracht? Und ich kann dir von ganzem Herzen sagen, ja, absolut. Ich bin von Beruf Ärztin, schon seit über 15 Jahren, aber ich habe zum Beispiel noch nie so oft mit Patienten gebetet, weil es sich einfach ergeben hat, wie in den letzten Jahren. Ich habe Gebetserhörungen erlebt und Menschen sind geheilt worden. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen. Ganz oft bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und habe auf der Rückfahrt noch einmal über die Begegnungen des jeweiligen Tages nachgedacht. So oft musste ich erkennen, hätte ich auf dem Hinweg gewusst, was an Aufgaben auf mich wartet, hätte ich gleich wieder umgedreht und wäre zurück nach Hause gefahren. Rückblickend kann ich immer wieder nur staunen und Gott von ganzem Herzen danken, wie er mir zur richtigen Zeit die richtigen Worte oder Gedanken gegeben hat. Und wie sehr ihm diese Menschen am Herzen liegen. Und wie gern er sie erreichen will mit der guten Botschaft, dass seine Königsherrschaft schon jetzt da ist. Und dass sie immer mehr Gestalt nimmt und sich auch in dieser Zeit immer weiter ausbreitet. Der dritte Punkt. Voller Vorfreude, denn Jesus kommt wieder. Wenn wir nun in diese Adventszeit gehen, so schauen wir nicht nur zurück auf die Ankunft des Königs vor 2000 Jahren. Wir feiern seine Königsherrschaft, die sich jetzt immer weiter ausbreitet. Und wir richten unseren Blick darauf, dass Jesus wiederkommt. Als Herrscher und als Richter dieser Welt und als Begründer des neuen Jerusalems. Die Worte Zacharias gehen ja noch weiter. Gott spricht, denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Dies ist die Verheißung, die sich noch nicht erfüllt hat und der wir alle entgegenleben. Jesus kommt wieder. Und dieses Mal kommt er in Herrlichkeit. Alle werden ihn sehen. Er wird in den Wolken erscheinen als einer, der aussieht wie ein Menschensohn. Zum Klang des Schofars und der Stimme des Erzengels. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Wenn du das so hörst, was regt sich dann in dir? Was sind deine Gedanken? Wie schön, hoffentlich schon morgen? Oder bitte noch nicht, ich habe noch so viel vor und müsste vielleicht auch noch manches klären. Als ich ein kleines Mädchen war, da hatte ich einmal einen Traum, den ich bis heute nicht vergessen konnte. In meinem Traum ging ich aus unserem Wohnzimmer raus in den Garten. Es war Sommer. Das Gras war grün und der Himmel war tiefblau. Und quer über den ganzen Himmel stand in weißer Wolkenschrift, ganz groß und für jeden sichtbar, zu lesen: Jesus kommt bald wieder. In meiner Kindheit habe ich oft gedacht, ja, Jesus kommt wieder, das ist wunderbar. Aber dann ist das Leben ja hier vorbei und es wäre doch so schön, noch wenigstens die Schule fertig zu machen und dann auch vielleicht zu heiraten und Kinder zu kriegen. Meine Vorstellung war, dass mit Jesu Wiederkunft das Leben auf dieser Welt vorbei ist und dass ich als engelähnliches Wesen irgendwo in himmlischen Sphären sein würde, um dort auf ewig Halleluja zu singen. Zum Glück entspricht diese Vorstellung nicht ganz dem, was uns das Wort Gottes sagt. In der Bibel finden wir im Alten und im Neuen Testament wieder viele Puzzlestücke, die dann an jenem Tag, wenn Jesus in Herrlichkeit erscheint, ein großes Ganzes ergeben werden. Das steht fest. Jesu Wiederkunft wird ein Ereignis von Weltbedeutung werden. Wenn er wiederkommt, wird die Erlösung vollendet. Er wird die gesamte Schöpfung erlösen und er wird sie erneuern. Ja, er wird auf ewig Frieden machen. Frieden zwischen Gott und Mensch. Frieden zwischen Mensch und Mensch. Frieden zwischen Mensch und Schöpfung und auch Frieden innerhalb der Schöpfung. Der Seher Johannes teilt uns mit, was Gott ihm offenbart hat. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Alles neu, das ist eine großartige Hoffnung und aller Grund, voller Vorfreude zu sein. Zum Schluss möchte ich nun dir, mir, uns allen dieselbe Frage stellen, die Gott durch den Propheten Sacharja dem Volk Israel damals gestellt hat. Willst du, will diese Gemeinde, wollen wir zu denen gehören, die bereit sind, an Gottes Königreich teilzuhaben? Die Voraussetzung dafür ist, dass wir immer wieder zu Gott umkehren und ihm die Treue halten. Dann können wir von Herzen mit allen Gläubigen sagen: Maranatha, komm, König Jesus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.